Serie durch das letzte Buch der Heiligen Schrift sind wir angelangt im letzten Kapitel der Bibel und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zur Offenbarung Kapitel 22. Offenbarung Kapitel 22. Ich lese uns die Verse 1 bis 5. Offenbarung Kapitel 22 ab Vers 1. Hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und er, das ist der Engel, zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser großer, herrlicher Gott, wir danken dir für diese herrliche Aussicht, für diesen Blick in die ewige Herrlichkeit, die alle erwartet, die dich lieben und für dich leben. Und so stärke deine Gemeinde durch dieses Wort. Das bitten wir in Jesu Namen und zu deiner Ehre. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ihr Lieben, wir sind angelangt im letzten Kapitel der Bibel. Hier schließt sich die Heilige Schrift. Hier schließt sich die Heilsgeschichte Gottes. Hier wird alles vollendet. Und in gewisser Weise hört alles so auf, wie es einst angefangen hat. Denkt einmal darüber nach, wie es angefangen hat. Was lesen wir im Buch Genesis, im ersten Buch Mose? Im ersten Kapitel der Bibel. Gott schuf die Erde und darauf gestaltete er einen Garten. Das Paradies. Eden. Das Wort Paradies bedeutet, dieses Wort bedeutet, meint einen privaten, umzäunten Garten eines Königs. Eine geschützte Parkanlage mit Mauern drumherum, der private Königsgarten, wo er bestimmte Besucher empfängt, um mit ihnen zu sprechen, persönlich. Der Garten Eden war so etwas wie Gottes königliches, persönliches Privatgrundstück, wo er wandelte, wo er ausgewählten Menschen begegnete. Hier setzte er Adam und Eva hinein. Ein vollkommener Ort, wo sie den Reichtum des Königs genießen sollten. Und ein Fluss ging aus Eden und bewässerte den Garten. Alles war immer grün, immer reichlich fruchtbar und es gab keinen Mangel. Die Menschen erhielten den Auftrag des Königs, seinen Garten zu gestalten, zu bebauen und zu bewahren. Und alles in diesem Garten, auch die Tiere, lebten unter der Leitung der Menschen und alles war friedlich. Und hier im Garten erhielten die Menschen regelmäßig Besuch von Gott höchstpersönlich. Wir lesen, er wandelte mit ihnen. Er rief sie bei ihrem Namen. Er hatte Gemeinschaft mit ihnen, vertrauten Umgang. Gott schenkte ihnen all seinen Reichtum. Und der Ausdruck schlechthin von seiner Großzügigkeit stand inmitten des Gartens, nämlich der Baum des Lebens. Wer von diesem Baum isst, lebt ewig. Er gab den Menschen alles, das ewige Leben in Fülle der Gemeinschaft mit ihm. Und obwohl sie keinen Mangel hatten und seinen Reichtum genossen, übertraten sie dennoch das Gesetz des Königs. Also wurden sie aus seinem Privatgarten verwiesen. Die Wächter des Königs, mächtige Geistwesen, die Cherubim, sie lagerten vor dem Paradies am Eingang und bewachten ihn mit feurigen Schwertern. Und seitdem hat der Mensch kein Zutrittsrecht mehr in dieses Paradies. Durch die Sünde wurden Adam und Eva aus dem Paradies verbannt. Sie durften nicht mehr essen von diesem Baum des Lebens. Im Gegenteil, sie mussten sterben. Sie wurden alt und krank und gebrechlich und der Fluch breitete sich über die ganze Erde aus. Und danach errichteten die Menschen nach Gottes Geheiß eine Stiftshütte und einen Tempel, eine Begegnungsstätte mit Gott, so wie im Garten Eden Gott begegnen. Und tatsächlich, die Architektur erinnert an diesen Königsgarten. Der Tempel ist reichlich geschmückt gewesen mit Verzierungen aus dem Garten. Palmen und Mandelblüten und Granatäpfel und Lilien und Blätter und Kränze. Es soll erinnern an diesen einstigen Garten, wo Gott den Menschen begegnet ist. Aber in diesen Heiligtümern gab es einen Vorhang. Der hielt die Menschen davon ab, ins Allerheiligste zu gehen, wo man Gott begegnen kann. Und auf diesem Vorhang waren die Cherubim abgebildet. Kein Zutrittsrecht. Als Christus dann starb am Kreuz, zerriss der Vorhang im Tempel. Was bedeutet, durch das Opfer Jesu Christi haben die Menschen nun wieder Zugang. Der Weg ist frei, um wieder bei Gott zu sein. Und genau das ist es, was wir hier sehen, ihr Lieben, in Kapitel 21 und 22 der Offenbarung. Wie die Menschen wieder vereint sind mit ihrem Herrn. Wir sahen ja bereits die Stadt Gottes, unvergleichlich herrlich und kostbar. Sie ist das Allerheiligste in einer Stadt. Das heißt, diese gesamte Stadt ist das Allerheiligste. Dies ist der Ort, wo die Gemeinde Jesu wohnt, in der Gegenwart Gottes, das neue Jerusalem. Und nun, heute Abend, werfen wir einen Blick in diese Stadt. Was sehen wir? Einen gewaltigen Garten. Inmitten der Stadt. Ein neuer Garten Eden. Ja, nein, unendlich viel herrlicher. Der Paradiesgarten Gottes, die Gartenstadt. Ja, wir sind wieder im Garten. In dem ersten Garten waren zwei Menschen für kurze Zeit. Hier sind unzählige Menschen aus allen Nationen und Völkern, alle, und zwar in Ewigkeit, die glauben an Jesus Christus. Und hier nun schließt die Geschichte. Das Paradies ist wiederhergestellt. Ja, es wird bei weitem übertroffen. Die Heilsgeschichte beginnt in einem Garten und die Heilsgeschichte wird vollendet in einer Gartenstadt. Lasst uns nun diesen Garten genauer anschauen. Du nimmst jetzt teil an einer himmlischen Führung durch diesen Garten. Einiges von dieser Stadt durften wir bereits sehen. Die Stadt als Ganzes, dieser gewaltige Würfel aus kristallklarem Gold, die Mauern und die Grundsteine aus Edelstein und die Tore aus Perlen, die Straßen aus kristallklarem Gold. Doch wir schreiten jetzt weiter auf unserer himmlischen Führung und wir treten ein. Und wir sehen nun das Paradies, den Königsgarten Gottes. Und wir wollen uns drei Dinge anschauen, die uns hier gezeigt werden. Das erste ist der Strom. Als erstes sehen wir einen Fluss ab Vers 1. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Durch diesen Garten, durch diese Gartenstadt fließt ein Strom, ein Fluss. Und dieses Wasser ist glänzend wie Kristall. Es ist kristallklares Wasser. Es schimmert, es funkelt, es glänzt herrlich. Und woher kommt dieses Wasser? Woraus entspringt der Strom? Wo ist die Quelle dieses herrlichen Wassers? Der Strom geht hervor aus dem Thron Gottes und des Lammes. Gott, der Vater und der Sohn, sie haben einen Thron. Sie sind vollkommen eins. Und dieser Thron steht hier im Zentrum dieser Gartenstadt. Dieser Thron bildet sozusagen das Herz dieser Gartenstadt. Und hieraus nun fließt das Wasser dieses Stromes. Der Thron, die Herrschaft Gottes, der Herr selbst ist die Quelle dieses Stromes. Aber was du hier siehst, ist kein normales Wasser. In Genesis 2, da haben wir gelesen, dass ein Strom ausging aus dem Garten Eden, den Garten zu bewässern. Und das alleine ist schon ein Segen. Aber dieses Wasser hier ist mehr. Dieses Wasser hier ist weitaus mehr als diese chemische Verbindung der Elemente Sauerstoff und Wasserstoff, H2O. dieses Wasser ist Meer. Schau genau hin. Es wird gesagt, es ist das Wasser des Lebens. Johannes hörte einst eine Predigt von Jesus Christus. Er hat sie selbst aufgeschrieben in Johannes Kapitel 7. Da lesen wir, an dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus auf und rief und sprach, hier haben wir eine Predigt von Jesus Christus. Und er sagt, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Was ist der Strom des lebendigen Wassers? Es ist der Geist Gottes. Es ist Gott selbst. Es ist das Leben aus Gott. Wie es heißt in Psalm 36, denn bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens. Dieser Strom ist aus Gottes Thron. Es ist wirklich das Leben aus Gott, das Leben in Fülle. Der Herr gibt seinen Geist, sein Leben ohne Maß. Es fließt und fließt ohne Unterlass, ohne Halt. Das Leben von Gott strömt aus. Er behält es nicht für sich selbst. Er hat Leben in sich selbst, aber es strömt aus an alle Bewohner dieser Stadt. Und noch einmal, von wo geht dieser Strom des Lebens aus? Aus dem Thron Gottes und des Lammes. Das heißt, wem verdanken wir diesen Strom des Lebens? Dem Vater und seinem Sohn. Und wie wird der Sohn hier schon wieder genannt? Das Lamm. Das erinnert uns an etwas. Das Opferlamm. Jesus ist das Opferlamm, der gekommen ist, um uns Leben zu bringen durch seinen Tod. Ewiges Leben empfangen wir. Warum? Warum strömt dieser Segensfluss aus? Weil Gott sein Opferlamm gesandt hat. Gott hat sein unschuldiges Lamm gesandt, um für unsere Schuld zu bezahlen. Hier ist Leben, weil Christus gestorben ist. Alle Segnungen, von denen wir hier hören, in diesem ewigen Paradies, sind nur da. Können wir nur empfangen, weil das Lamm all das für uns erworben hat. Er trug den Fluch, er ließ sich ans Holz nageln, er starb, damit wir leben. Der Strom des Lebens fließt, weil das Blut des Lammes floss am Kreuz. Er hat sein Blut vergossen, damit wir Leben haben und dieser Strom des ewigen Lebens niemals austrocknet. Aber nun wollen wir weiterschauen, uns umschauen auf dieser Führung. Und wir sehen nicht nur einen Strom, wir sehen auch Bäume. Das zweite, der Baum des Lebens, ab Vers 2. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Früchte gibt und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nation. Im Garten Eden gab es einen Baum, der an einem Platz war inmitten des Gartens und er spendete ewiges Leben jedem, der seine Früchte isst. Johannes sieht hier aber etwas Erstaunliches, ihr Lieben. In der Mitte der Stadt und des Stromes sieht er den Baum des Lebens, aber nicht nur ein Exemplar. Er sieht die Baumart, die Gattung. Er sieht die Baumart Baum des Lebens und nicht nur ein Exemplar, sondern diese Baumart wächst auf beiden Seiten des Stromes. Vers 2, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens. Auf beiden Seiten des Flusses, der Baum des Lebens. Genauso wie der Prophet Hesekiel es einst gesehen hat. Er beschreibt es in Hesekiel Kapitel 47 in einer Vision. Da heißt es, an dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Johannes sieht ebenso auf beiden Seiten dieses Stromes diesen einen Baum, den Baum des Lebens. Diese Baumart wird getränkt durch den Lebensstrom. Es ist kein normaler Baum, kein gewöhnliches Holz. Dieser Baum wird gespeist aus dem Geist Gottes, aus seinem ewigen Leben, aus all das, was aus Gott kommt. Und dieser Baum kennt daher keine Fruchtlosigkeit. Vers 2, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Er bringt 12-mal, das heißt jeden Monat Frucht. Er trägt immer Früchte. Er ist niemals kahl oder dürr, immerwährend fruchtbar. Und auch seine Blätter sind keine gewöhnlichen Blätter. Wozu dienen sie? Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Die Nationen sind die Gläubigen aus allen Völkern, die das Lamm erkauft hat durch sein Blut. Sie erhalten Anteil an diesem Baum des Lebens und sie werden ewig geheilt sein. Das heißt, von allen Gebrechen und Schmerzen und Leiden, von aller Not. Haben wir es nicht so gelesen in Offenbarung Kapitel 7? Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten. Noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Haben wir nicht gelesen in Offenbarung 21? Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das, was Adam und Eva verwehrt blieb, wo die Cherubim keinen Zutritt gewährten, das erhält man nun in Ewigkeit in Gottes herrlicher Gartenstadt. Wie Christus sagte in Offenbarung Kapitel 2. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, sagt Jesus Christus zu jedem von euch. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Christus selbst gibt zum Essen. Er gibt zu essen. Nur er allein hat diese Macht. Nur allein von ihm geht dieses ewige Leben aus. Und es bedeutet ewige Heilung von allen Gebrechen, Verletzungen und Wunden. Der Zustand der ewigen Glückseligkeit ohne Mangel. Heißt das nun, dass wir die ganze Zeit faulenzen werden und auf einer Wolke liegen werden und Weintrauben essen werden? Nun, lasst uns weitergehen auf der Führung und wir werden sehen, was die Menschen tun vor Gottes Thron und vor dem Thron des Lammes. Der dritte Punkt, die Tätigkeit, die Arbeit, die Beschäftigung in dieser Gartenstadt. Was sehen wir hier? Vers 3. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirn sein. Im Garten Eden, im ersten Paradies, ja da kam Gott herab und besuchte sie regelmäßig zu einer bestimmten Tageszeit. Aber Gott war hier fast wie ein Besucher, nicht so in dieser Gartenstadt. Hier ist er immer, in ihrer Mitte, er verlässt sie nie. Der Thron steht hier. Der Thron Gottes und des Lammes im Zentrum der Stadt, das bedeutet beständige Gemeinschaft mit Gott. Und alles geschieht hier in seinem Willen und unter seiner Herrschaft. Und die Menschen sehen sein Angesicht, wie wir bereits letzten Sonntag gehört haben. Aber was hier wird die Aufgabe sein der Menschen? Was tun die Erlösten in dieser Stadt, in diesem Garten? Was taten Adam und Eva? In Genesis 2 lesen wir, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und zu bewahren. Sie sollten nicht da liegen und faulenzen, sondern tätig sein und arbeiten. Achtet darauf, die Arbeit kam schon vor dem Sündenfall. Tätig zu sein, aktiv zu sein, gestalten zu können, ist kein Fluch, sondern Freude und Segen. Tatenlos zu sein, erfüllt den Menschen nicht. Gott hat ihn so geschaffen, dass er arbeitet. Und so auch Adam und Eva voller Freude. Sie dienen, sie arbeiten, sie sind tätig. Doch was passierte nach dem Sündenfall? Der Herr sprach einen Fluch aus, in Genesis 3 lesen wir. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Adam, deine Arbeit wird kein Vergnügen mehr sein, sondern eine Last. Du wirst dein Leben lang Mühsal haben. Mit Dorn und Disteln wirst du zu kämpfen haben. Deine Arbeit wird Schinderei sein, ein Kampf. Nach all dem Abplagen wirst du selbst wieder zu Staub werden. Du wirst sterben. Aber schaut einmal nun in dem ewigen Paradies Gottes. Wie sieht es da aus? Vers 3. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Keiner wird mehr gebrechlich und sterblich sein. Es gibt keine Mühsal, kein Abplagen. Alles wird gelingen, ohne Müdigkeit, ohne Erschöpfung, ohne Versagen, ohne Schweiß. Was tun die Menschen? Vers 3, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Dienen, dieses griechische Wort, das hier benutzt wird für dienen, meint dienen im gottesdienstlichen, im priesterlichen Kontext. Und darum überrascht uns das auch nicht, dass wir hier lesen in Vers 4, und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Aaron, der hohe Priester, trug etwas an seiner Stirn, passend zu dem Garten Gottes, nämlich ein blumenförmiges Stirnband aus reinem Gold mit einer Gravur. Darauf stand Heilig oder Heiligkeit dem Herrn. Hier in der Gartenstadt wird jeder ein hoher Priester sein, der heilig ist dem Herrn, der sein Angesicht sieht und ihm dient. Wir werden ihm ganz gehören und ihm in seinem Allerheiligsten dienen in Ewigkeit. So wird jeder Gläubige beim Herrn sein, ohne Fluch, unter seinem vollkommenen Segen. Alles wird nach seinem Willen geschehen und vollkommen gelingen. Und ja, es wird viel zu tun geben. Und es wird herrlich sein, denn hier auf Erden heißt es sprichwörtlich, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber hier gilt dieses Sprichwort nicht mehr. Jede Arbeit wird ein Vergnügen sein, ja Freude. Warum? Es wird gottesdienstliche Arbeit sein, ohne Folgen des Fluches. Es wird kein Fluch mehr sein und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Alles, was wir dann tun werden, werden wir im Blick auf sein Angesicht tun und die Arbeit wird herrlich sein. Alles wird priesterlich sein. Alles wird vor seinem Angesicht geschehen, völlig in seiner Gegenwart, unter seiner Leitung, unter seiner Herrschaft. Wir werden konstant beleuchtet werden von dem Lichte seines Angesichtes. Alles wird priesterlich sein. Alles wird gottesdienstlich sein. Das heißt, alles wird ein vollkommener Ausdruck von Anbetung sein. Ja, die ganze Erde wird unser sein, sagt die Schrift. Wir werden die Erde gestalten. Wir werden sie bebauen. Wir werden entdecken. Wir werden erfinden. Wir werden entwickeln. Die ganze Erde wird uns unterworfen sein. Alles im Lichte seines Angesichtes. Und wir werden uns niemals schämen und verstecken müssen wie Adam, sondern vor seinem Angesicht dienen und sein Angesicht sehen in Ewigkeit. Schaut einmal Vers 5. Und die Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist der Auftrag, den Adam und Eva bekommen hatten in Genesis 1. Da spricht Gott, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Sie sollen herrschen. Aber sie haben versagt, weil sie ohne Gott herrschen wollten, autonom sein wollten, unabhängig. Sie lehnten sich gegen Gott auf und wollten nicht, wie er wollte. Und darum haben sie die Finsternis gebracht über diese Welt. Nun aber wird alles anders sein. Sie werden herrschen im Lichte Gottes vor seinem Angesicht. Gott, der Herr, wird über sie leuchten und sie werden herrschen in diesem Licht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr, unser Gott, er wird über uns leuchten, sein freundliches Angesicht. Und wir werden alle Zeit seinen Willen tun. In seinem Lichte werden wir herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das, was Adam und Eva erlebten im Paradies, ist doch nur gering im Vergleich zu dem, was hier beschrieben wird. Ihr Leben am Ende dieser Führung, durch diese Gartenstadt, will ich dich fragen, wie gefällt dir das, was du hier gesehen hast? Was löst das bei dir aus? Heimweh oder Bauchweh? Heimweh, weil du sagst, ich möchte endlich dort sein, bei meinem Herrn, in seinem Paradies, in seinem Königsgarten. Ich möchte endlich mit ihm wandeln. Ich möchte endlich sein Angesicht sehen. Ich möchte endlich frei sein von allen Sünden und allen Gebrechen und ihm endlich von ganzem Herzen mit aller Kraft dienen, in alle Ewigkeit. Hast du diese starke Verlangen nach Jesus, nach deiner Heimat im Herzen? Oder hast du Bauchweh? Bauchweh, weil du jetzt sagst, all das, was wir gehört haben, ist nur fromme Fantasie und Wunschdenken. Sag mir, gefällt dir dieser Ort nicht, der hier gerade beschrieben wurde? willst du keine Gemeinschaft haben mit dem König in seinem Garten. Du möchtest nicht seinen Reichtum genießen. Du möchtest die Einladung des Königs ablehnen. Siehe, der Diener Gottes, ein Engel, wird dich an einen anderen Ort führen, wenn du nicht an diesem sein möchtest. Wo Gottes großzügige Gnade und seine Freundlichkeit, ja wo das Leben in Herrlichkeit nicht zu finden sein wird. Deine Führung endet dann an einem anderen Ort. An dem See, an dem Feuersee. Das ist das, was die Offenbarung uns gelehrt hat. Ein Ort ewiger Qualen, ohne Heilung. Das heißt, nicht ein Tropfen des Stromes des Wassers des Lebens wirst du dort kosten. Kein Blatt des Baumes des Lebens wird herabfallen, um dich zu heilen in deinem Zustand. Kein Funkeln, kein Strahl von dem Licht des freundlichen Angesichtes Gottes wird durchdringen zu dir. Sei kein Narr. Hier ist der Herr und er sagt, komm und empfange das ewige Leben umsonst. Er sagt es mehrfach in der Offenbarung. Wir haben gelesen, wie Gott der Herr spricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Hier ist die Einladung des Herrn. Er will dir Wasser des Lebens geben umsonst. Du musst es dir nicht erarbeiten. Du musst es nicht kaufen. Du musst es dir nicht verdienen. Hier ist die Einladung des Königs. Er sagt in Offenbarung 22, und wen dürstet, der komme. Und wer da will, nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Hast du Durst, hast du Verlangen, dort zu sein, in dieser ewigen Gartenstadt? Ich sage dir, nur bei Gott und seinem Lamm ist dieses Wasser dafür, dass dieser Strom des Lebens fließt. Kommst du zu diesem Lamm, kommst du zu Christus, dem König, der geopfert wurde, unterstellst du dich diesem König und sagst, ich will dein sein in Ewigkeit und dir dienen, möge es so sein. Denn dann wirst du aufgenommen werden in diese ewige Gartenstadt und du wirst glückselig sein. Jemand wurde mit Christus gekreuzigt, das war ein Schwerverbrecher, der die Todesstrafe bekommen hat. Wir lesen das in Lukas Kapitel 23. Und er sagt dort, wir zwar hängen hier zurecht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber, Jesus, hat nichts Ungeziemendes, nichts Falsches getan. Und hör mal, was er zu Jesus sagt. Und er sprach zu Jesus, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst, in dein Königreich. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein, im Königsgarten. Dieser Schwerverbrecher erbat Jesus Christus, dass er ihn aufnimmt in Gnaden. Gnade hat mit ihm, ihn willkommen heißt in seinem Garten. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und wenn du das glaubst und wenn du Jesus so gebeten hast, und im Glauben es annimmst, dass dieses ewige Paradies dein ist, dann, was will der Herr dir sagen durch diese Worte? Nun, dann tu doch jetzt schon das, was du in alle Ewigkeit tun sollst. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirn sein. Diene ihn doch jetzt schon von Herzen. Sei doch jetzt schon ganz sein und lebe dein Leben für ihn treu. Denn du hast gesehen, wie der Herr alles vollenden wird. Er ist der Anfang und das Ende und alles fing an mit einem Garten, der verloren ging. Aber alles endet mit einer Gartenstadt, die nicht verloren geht, wird in Ewigkeit. Was möchte der Herr seiner Gemeinde sagen? Ganz einfach. Halte aus. Harre aus. Halte durch. Sei getreu bis in den Tod. Und der Herr verspricht, ich werde dich aufnehmen in mein ewiges Reich, ewiger Freude. Und keiner von euch wird enttäuscht werden, der auf ihn hofft und für ihn lebt. Darum dient den Herrn jetzt. Lebt im Blick auf diesen Garten. Das heißt, lebt dein Leben hier auf Erden mit Aussicht. Mit Aussicht auf den Garten. Auf den herrlichen Garten, der jeden erwartet, der den Herrn lieb hat und für ihn lebt. Diese herrliche Sicht soll und wird dich stärken und ermutigen. Dich ermahnen, jetzt für deinen König zu leben, denn er ist es wert. Gelobt sei unser Herr, unser Gott und sein Lamm. Amen. Amen. Amen.